Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
So, okay. Schönen guten Morgen, liebe Freunde des 16ers. Ist es eigentlich richtig, dass wir heute Ausgabe Nummer 110 haben, Ewald?
Eine Sekunde, ganz schnell.
Guck mal nach.
Hermann Gerland oder was hatten wir? Nee. Doch, ja. 109, 110.
Ja. Genau. Ja, ich habe nämlich schon echt mir den Kopf zermartert und mir eine Überschrift überlegt für heute, für unseren Begleittext. Was hältst du davon? 16er 110, tatütata, Bayern kommt unter die Räder.
Sag mal ehrlich, willst du dich für die Boulevardpresse bewerben bei der Boulevardpresse oder was?
Vielleicht politisch nicht ganz korrekt, aber...
Wie bitte?
Ist vielleicht politisch nicht ganz korrekt, muss ich noch mal dran arbeiten. Aber bei der Bild ist ja jetzt auch ein Job frei geworden, glaube ich, vielleicht.
Bei was?
Bei der Bild ist ja auch ein Job frei geworden da. Also nicht nur in den europäischen Top-Ligen werden gerade Jobs frei in der Trainerbranche, wie immer im Oktober, du kennst das ja, sondern auch in den Medien ist manchmal auf einmal so ein Sessel frei. Aber ich glaube, den haben die schon wieder nachbesetzt intern, da ist nichts zu machen. Aber mein Gott, was soll ich reden? Ich freue mich ja, dass ich mit dir arbeiten darf manchmal, so einmal die Woche. Freunde, es hat Gründe. Wir sind mit Absicht ein bisschen später diese Woche, weil wir gesagt haben, wir warten den DFB-Pokal ab. Und was war das bitte für eine Entscheidung, Ewald? Hä?
Ja, es ist, du bist immer mehr dabei, prophetisch, prophezeiend Dinge vorauszusehen und dann auch entsprechend richtige Entscheidungen zu treffen, weil du einfach langjährige Erfahrung hast und so etwas riechst.
Das habe ich klar vorhergesehen. Das war für mich glasklar. Naja, nicht ganz.
Was hast du vorher gesehen?
Das Spiel, das Highlight, das Erdbeben, das
den Boulevard jetzt umtreibt. Auf gar keinen Fall.
Also pass mal auf, das Problem für mich gestern war, ich habe für meinen neuen Arbeitgeber DAZN gestern Handball Champions League kommentiert, konnte also gar keinen Fußball gucken. Setze mich ins Auto, mach das gute alte Radio an und höre: Oh, da können Sie hier in Gladbach aber heute mal einen Sekt aufmachen. Da habe ich gesagt, oh geil, die haben das sogar in die Verlängerung geschafft. Und dann 5-0. Und ich so, was? Wie 5-0? Naja, und dann habe ich auch relativ zeitnah versucht, dich zu erreichen, damit mir das jemand auch bestätigt, dass das so war. Und du konntest mir auch nicht so richtig weiterhelfen.
Was konnte ich? Ich konnte dir nicht weiterhelfen.
Ja, nicht so richtig jedenfalls, ne? Aus Gründen.
Naja, klar, also es war ja so, dass wir, wenn ich das jetzt richtig sehe, haben die, glaube ich, haben wir angefangen, 20.30 Uhr, ne? So, St. Pauli hat bei Dynamo Dresden gespielt, da sitze ich natürlich hier vor dem Schirm und schaue mir das an, analysiere. Ich bin ja Samstag auch in Bremen dabei, da machen wir eine Sponsorenfahrt, fahren wir rüber mit einer ganzen Truppe und gucken uns das Spiel an und ich meine, ich bin sowieso immer dabei und schaue mir das an. So, und da sind wir halt in die Verlängerung gegangen und...
Hast du wieder nicht aufgepasst?
Wie, nicht aufgepasst?
Hast du wieder nicht aufgepasst? Nicht? Also, dir Gegentore gefallen, bist du wieder in die Küche gegangen, hast dir ein Brot geschmiert oder...
Nein, diesmal nicht. Also das haben sie selber verbockt. Wir sind dreimal in Führung gegangen und beim ersten Mal... keine Ahnung, welche Minute war das jetzt? Erstes Mal war 63., 65. steht es 1-1 oder 66. Ne? Das war der zweite Gegentor. Also jubeln noch ein bisschen, Anstoß, bla bla bla. Plötzlich 1-1. Im Nachhinein Abseits.
Gibt's ja nicht. Den VAR.
Guten Mann, Löwe, der das vorbereitet hat. Aber man muss auch zugeben, man hätte auch Elfmeter geben können, weil der Pass nach innen, da ist medisch umgefallen, wollte den köpfen und berührt ihn mit dem Arm aus dem eigenen 16er raus. Aber gut, steht's 1-1. Und dann machen sie in der 72. das 2-1. Wunderschönes Kopfballtor von Dittgen. Im unmittelbaren Gegenzug das 2-2. Diesmal ein Eigentor von Zierais. Und dann sind wir in der Verlängerung 3-2 in Führung gegangen. Da habe ich gedacht, naja, jetzt zum Glück war Pause. Das ging so ein bisschen hin und her und dann war 105. Minute Pause.
Ja.
Dann war 105. Minute Pause. Also, wie dem auch sei, auf jeden Fall, bis das Spiel zu Ende war mit Verlängerung und allem Gucken hin und her, dann wird ja automatisch umgeschaltet. Mhm. Dann lief, glaube ich, noch irgendwo anders. Die anderen waren noch gar nicht fertig. Ich habe dann umgeschaltet auf Konferenz.
Ja.
Die anderen, da spielten noch ein paar aus der ersten Reihe. Unter anderem das Drama mit Bochum ging los. Und auf einmal blendeten die Gladbacher ein. Ich weiß gar nicht, welche Minute das war. Da stand schon 2-0, ein paar Minuten später 3-0. Also ich habe den Anfang überhaupt gar nicht gesehen. Musste ich mir hinterher alles angucken. Und hinterher haben sie natürlich umgeschaltet. Ich habe mir natürlich auch die Aufzeichnung dann angeschaut, dass wenn du dir die Aufzeichnung anschaust, dann siehst du, die sind rausgekommen, offensichtlich die Gladbacher wie die Feuerwehr und haben eine Top-Chance nach der anderen und sind natürlich auch direkt in der ersten Minute nach ein paar oder zweite Spielminute, keine Ahnung, in Führung gegangen. Mhm.
Ja. Sag mal, bevor wir jetzt in die Analyse gehen, in die Detailanalyse, lass uns mal ganz kurz ein bisschen globaler sozusagen, weiträumiger noch mal kurz über diesen Wettbewerb reden. Ich finde nämlich, der kommt viel zu schlecht weg insgesamt. Das gab es auch medienmäßig, ich weiß auch, vor ein paar Jahren haben wir irgendwann bei Sky damals damit überhaupt angefangen, diese Spiele alle zu übertragen. Ich habe mich damals schon gewundert, wieso werden die Runden alle nicht gezeigt, ja? Und ich finde, diese Runde, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, dürfen, hat auch wieder gezeigt, was das für ein geiler Wettbewerb ist. Ich will jetzt nicht gleich sagen, komm, lass uns wie ganz früher auf 128 Mannschaften gehen, lass uns mit Hin- und Rückspiel machen, obwohl das vielleicht auch eine Idee wäre, weil wann bitte haben wir noch so geile Fußballmomente innerhalb von zwei Tagen? Wenn ich an Bochum denke, wenn ich an auch die Stimmung bei Waldhof Mannheim denke, wenn ich an Gladbach denke, euer Spiel in Dresden, Nürnberg HSV war auch ein Highlight irgendwie. Also, da muss man vielleicht ein bisschen
umdenken. Ja, alles, was man nimmt, man kann im Grunde genommen alles Mögliche dann nehmen. Ich bin jetzt auch nicht, sagen wir mal, der als Trainer zumindest nicht der größte Freund vom DFB-Pokal gewesen. Ich habe aber auch nicht viel Glück und Erfolg gehabt in dem Wettbewerb, muss ich ehrlich sagen. Ich bin einmal als Spieler im DFB-Pokalfinale gewesen mit Gladbach. Und ein paar Halbfinalteilnahmen. Wir haben damals in Frankfurt haben wir ja mal alles verloren. Gegen Bayern München irgendwie im Finale verloren. Da haben sie irgendwie den Dieter Hoeneß aus dem Lazarett geholt mit einer Kopf.
Das war doch gegen Frankfurt. Was verwechselst du? Das war gegen Eintracht Frankfurt.
Nein, das ist was anderes. Wir haben ja alles in Ding. Das war ein UEFA-Pokal-Endspiel, das zweite Endspiel. Wir haben das DFB-Pokalfinale 83, 84, glaube ich. Entweder 83, 84. Irgendein Jahr haben wir in Frankfurt gegen Bayern München verloren. Ist auch egal. Wo Lothar den letzten Elfmeter übers Tor schießt.
Ja, aber das war nicht das Spiel, wo Hoeneß den Kopf verbannt hatte.
War das nicht, ne?
Nein. Dieter Hoeneß hat ja den Kopfverband, da bin ich ziemlich sicher gegen
Eintracht. Ja, irgendwo in München, das stimmt. Ich bringe auch ein paar Sachen durcheinander.
Das ist ja wie mit dem Oberschenkel.
Auf jeden Fall.
Das ist ja wie mit dem Beinbruch von dir in Hamburg auf der rechten Seite, so wie du immer angesprochen bist. Ich war live dabei.
Ja, gut, stimmt schon. Klar, der Kopfverband, das hat sich so eingeprägt. Aber du hast recht. Alles klar. Also, aber ich kann dir nur beipflichten, diese Spiele sind unglaublich und da sind so viele, weil es ist halt ein Spiel, ein Entscheidungsspiel, das hat man ja immer gewusst und da kannst du nicht taktieren und da kann alles Mögliche passieren. Das sind unglaubliche Spiele, die da teilweise dabei sind, wo jeweils der unterklassige Verein eben auch eine Riesenchance hat, Dinge zu positiv zu gestalten und zu gewinnen. In einem Spiel ist immer alles möglich und ja, du hast es gerade schon gesagt, also am Dienstag schon, 1860 schlägt Schalke, auch ein epischer Fight. BVB hat es lange, lange gebraucht, um Ingolstadt niederzuringen. Osnabrück, Freiburg. Alleine da schon, was da wieder los war. Die Freiburger haben sich da wieder... das ist einfach unglaublich. Also ich meine, es steht 2-1 für Freiburg. Und in der 90. Minute macht der Guga nicht. der eingewechselt wurde, den Ausgleich. Dadurch kommen sie in die Verlängerung. Dann geht Osnabrück in Führung und in der 120. Minute macht der Schlotterbeck den erneuten Ausgleich für Freiburg 3-3. So kommen die überhaupt erst in das Elfmeterschießen. Und dann gewinnen die das Elfmeterschießen. Also im Pokal, du kannst dir nie sicher sein.
Was war das noch? Was habe ich da gelesen? Das war super. Irgendwas. Manchmal kommen ja auch ein paar Perlen raus im berühmten World Wide Web. Eggestein ist in der ersten Pokalrunde in Osnabrück ausgeschieden und ist in der zweiten Runde in Osnabrück weitergekommen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Weil
er noch bei Bremen war, beim ersten Spiel. Wahnsinn.
So, bevor uns wieder viel berühmte Fanpost erreicht, ne? Also frankiert, ja. Wir kriegen ja noch richtige Briefe. Nein, Quatsch. Okay. Also Hoeneß war 1982 im DFB-Pokalfinale 1. Mai gegen den ersten FC Nürnberg. Es war also auch nicht gegen Frankfurt, sondern es war gegen Nürnberg. Ja.
Mit dem Kopfverband.
Es war aber in Frankfurt. So. Und ich kann mich nämlich noch ziemlich genau erinnern, der hat mit diesem Torbahn, der war ja wirklich blutüberströmt, hat er noch ein Tor geköpft.
Ja, klar.
Und ich erinnere mich dunkel, dass, glaube ich, sogar Blut am Pfosten klebte vom Ball. Weil der Ball vom Pfosten rein ist. Und dann komme ich nochmal zu unserem ja hier auch schon durchaus thematisierten Kopfthema. Ja, also Wahnsinn. Ich hoffe nur, dass er keine Folgen davon getragen hat, wenn man sich das nochmal vor Augen führt.
Ja, dieser Kopfverbände, klar, das kommt jetzt darauf an, was es war. Aber es ist nach wie vor so, dass man, ich hoffe, dass man das im Blick hat. Ich habe die Tage wieder jemanden gesehen, der lag auch erst da rum und plötzlich stand er wieder auf dem Platz und es geht munter weiter. Jetzt muss man immer schauen, die Ärzte müssen ganz genau hingucken. Und die Spieler müssen sich selber auch schützen. So ein Zusammenstoß, das war wirklich ein Zusammenstoß Kopf an Kopf. Und manchmal hast du Glück und den anderen erwischt es, je nachdem, wie die physikalischen Gegebenheiten waren. Aber es ist einfach gefährlich. Und gut, den Dieter hast du natürlich immer mal wieder erwischt, weil er natürlich mit seiner Kopfballstärke überall reingegangen ist.
Ja. Apropos Fanpost und unsere Community, wir werden nachher zum Schluss auch mal nach einer glänzenden Idee von unserem Producer Flo uns mal ein paar Fragen zu Gemüte führen, die wir gestern eingesammelt haben. Du mit einem sensationellen Post bei unseren Freunden von Insta. Da beantworten wir nachher mal ein paar Fragen. Fand ich ganz gute Idee von Flo und wir setzen das dann auch um und da sind auch ein paar sehr kreative Fragen dabei. Aber jetzt wollen alle fiebernd draußen wissen, Ewald, wie kann das bitte in Gladbach passieren? Die Aufstellung des FC Bayern München im Tor Neuer, Viererkette Davis, Hernandez, Upamecano, Pavard. Vor der Abwehr Goretzka, Kimmich. Linke Seite Sané, zentral Müller, rechte Seite Gnabry, vorne Lewandowski. Endstand 5-0 für Gladbach. Nach, wann war das? 57 Minuten? Wie geht das?
Ja, ich glaube, dass einfach... Ich habe wirklich... Es gab Mannschaften und Trainer, die viel rotiert haben. Nimm mal Baumi zum Beispiel. Beim FC Köln, die gewinnen in Stuttgart und der hat komplett durchrotiert und hat dann hinterher erst seine Leute reingebracht, wie Uth und Modest, wenn ich das jetzt richtig sehe. Muss nochmal eben verifizieren, aber ich glaube, das war so.
Bleib bei dem Punkt.
Was denn?
Bleib bei dem Punkt. Stell das als These hin, könnte sein. Ich halte gleich was dagegen.
Ja, ich will nur sagen, dass ich, gerade die Spitzenteams sind ja, naja, die stehen immer unter Druck. Bayern München steht immer unter Druck. Jeder will, nicht jeder will sie besiegen. Manche machen sich auch in die Hose, das ist klar. Aber die Bayern haben eine Saison gespielt vom allerfeinsten bisher. Und das ist eine riesengroße Leistung, wie sie aufgetreten sind. Da kann man einfach stolz drauf sein. Das ist eine der besten, wenn nicht, ich würde mal sagen, mit Liverpool im Moment und keine Ahnung, kommt immer drauf an, dann kommt der eine oder andere noch dazu, wie Man City, manchmal Paris, aber ist egal. Eine der besten, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt. Und es sind aber auch Menschen und du musst auch manchmal durchatmen. Das muss man sagen. Ne? Und ich habe auch bei uns, habe ich gedacht, der Schulle lässt jetzt mal ein paar andere Leute spielen, weil wir ja am Samstag in Bremen antreten müssen. Und ich habe das gesagt, das ist eine schwere Woche. Du musst zweimal reisen, was auch einen Kräfteverlust bedeutet.
Bremen geht jetzt noch, ne? Das kann man schaffen.
Wie bitte?
Bremen geht noch, das kann man schaffen aus Hamburg. Da fällt man
darum
nicht
um. Darum geht es nicht. Es geht nicht nur um die Fahrt selber, Michael, das weißt du, sondern es geht darum, dass du nicht zu Hause bist, dass du fährst unter der Woche nach Dresden.
Ja, du hast ja recht.
Da fährst du ja auch nicht zum Spiel an,
nehme ich mal
an,
sondern
auch einen Tag vorher. Was ist mit deinem Mikrofon los? Wenn ich spreche, dann nimmt das bei dir auf, ich höre es nur nicht. Alles klar. Also du fährst hin, du übernachtest woanders, du hast andere Abläufe, dann spielst du da, dann musst du wieder zurück, dann bist du irgendwie angekommen, fährst du dann irgendwann mal wieder nach Bremen. Ich nehme mal auch nicht an, dass sie am Samstag um 9 Uhr morgens losfahren, sondern die werden auch am Freitag wieder losfahren. So, das heißt, die fahren heute zurück, wenn sie es nicht gestern Abend schon gemacht haben, hauen sich die halbe Nacht. Also es ist schwer. Auf jeden Fall hat Schulle bis auf den Torwart die gleiche Mannschaft hingestellt. Und wenn ich das jetzt bei Bayern München sehe, ohne das jetzt überprüft zu haben.
Aber ich kann es dir sagen, er hat sogar gewechselt. Er hat nämlich Musiala rausgenommen, er hat Richards rausgenommen und er hat Sabitzer rausgenommen. Also er hat quasi sogar die absolute 1A, wie Pep sagen würde, Top-11 hingestellt.
Das heißt, er hat vorher, im vorherigen Bundesligaspiel ein bisschen rotiert.
Ja, gegen Hoffenheim haben mal drei andere begonnen, auch aus diversen Gründen. Ja. Also Sané war unter anderem auch auf der Bank. Aber halt wieder ein 4-0 gegen Hoffenheim und keine Ahnung, vielleicht war sowas dann im Hintergrund, dass alles gerade zu glatt läuft.
Ja, also ich habe größtes Verständnis für diese Situation. Also da sind ja keine Maschinen und sie spielen aber seit Monaten, wenn nicht sogar seit 2 Jahren wie Maschinen fast. Ne? Ja. Und jetzt kommt noch was dazu. Mönchengladbach hat jetzt auch nicht gerade, sagen wir mal, eine Top-Runde bisher hingelegt. Sie haben ja auch verletzte Spieler gehabt die ganze Zeit.
Ich meine, die haben in der Bundesliga haben die ein Torverhältnis von 10-12 nach 9 Spielen. Da sind jetzt nicht unbedingt 5 Dinger gegen Bayern nach einer knappen Stunde zu erwarten.
Ja, genau. Sie stehen an 12. Stelle, haben von 9 Spielen 3 gewonnen, 2 unentschieden, 4 verloren. Und naja, 10 Tore ist jetzt auch nicht die Welt, wenn man sieht, dass Bayern München 33, Dortmund 25, Leverkusen 23. Gibt auch andere Mannschaften wie Union Berlin, die nur 12 schießen oder Freiburg 13. Aber das weiß man ja. Das sind ja keine Mannschaften, die jetzt im Sturmlauf alles erobern oder Mainz, die auch eine stabile Defensive haben. So. Und es ist natürlich eine Drucksituation, auch Mönchengladbach. Wir sind jetzt nicht in einer Weltstadt, wo 100.000 Medien Alarm machen, aber der eigene Anspruch ist natürlich auch ein anderer. Egal, ob du jetzt Verletzte oder nicht hast. Und jetzt kommt Bayern München im Pokal. Du hast gerade irgendwie, was war das gewesen? Hatten sie gerade verloren, der letzte Spieltag? Habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung?
Das kriegen wir raus. Das kriegen wir ganz schnell raus, sag ich dir. Das ist überhaupt gar kein Problem. Macht dir
ja, sie haben bei Hertha 1-0 verloren. Genau. Und ich kann mich an eine Aussage von Hofmann erinnern, der gesagt hat, das geht mir auf die Nerven. Die spielen und spielen und spielen und schießen kein Tor. Und das ist so eine Situation, wenn du in so einer Situation bist und du bist komplett unzufrieden, auch wenn dir eine Reihe von guten Spielern gefehlt haben. Aber sie verlieren bei Hertha, sie haben gegen Stuttgart zu Hause nur unentschieden gespielt. Sicherlich haben sie davor in Wolfsburg gewonnen und auch zu Hause gegen Dortmund. Aber es ist eben eine Drucksituation. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich die ersten Minuten gesehen habe, die sind auf dem Platz gelaufen, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Mhm. Die sind wirklich, als wenn die in den ersten 15 Minuten das Spiel entscheiden wollten. So, und dann sind sie auf eine
Mannschaft gestoßen, hat ja eigentlich ein bisschen auch geklappt irgendwie.
Die offensichtlich, die offensichtlich nicht in diesem Modus war, der jetzt nötig gewesen wäre, um Gladbach zu bremsen. Und dann kommt noch eine Sache dazu, das muss man jetzt leider Gottes sagen, Upamecano ist für mich in den letzten Jahren einer der besten Innenverteidiger Deutschlands sowieso, aber auch europaweit hat der unglaubliche Leistungen abgeliefert. Der ist, ich weiß nicht, ob es mit seinem Geburtstag zusammenhing, ich will jetzt nichts Falsches sagen, er hat ja irgendwie, vielleicht hat er am Vorabend schon Geburtstag gefeiert, keine Ahnung.
Eher unwahrscheinlich.
Die Szenen von Upamecano sind unglaublich. Also, Sie haben natürlich alle Selbstkritisches auf sich genommen, aber in den entscheidenden Situationen war Upamecano immer beteiligt und war 0,0 auf dem da. Das war unglaublich, was der für Fehler gemacht hat. Und also
das kennt man ja vor allen Dingen so überhaupt nicht von ihm. Ne?
Also nein, als wenn du im K.O.-Tropfen
zu seiner Karriere.
Das war Wahnsinn. Der hat jede Situation falsch eingeschätzt und verliert da den Ball und da lässt er sich abdrängen. Natürlich ist Embolo auch, der wird immer besser.
Ja, das ist genauso. Das hatten wir letztens gerade erst thematisiert, ne? Wo wir beide der Meinung waren, hey, der ist irgendwie viel zu schlecht weggekommen und jetzt startet der gerade mal richtig durch, ne?
Ja, er ist genauso groß, er ist genauso schnell und wenn du da nicht tausendprozentig konzentriert bist und richtig da bist, dann ist er weg und er hat ja auch Tore vorbereitet. So einfach ist es gewesen und er hing überall mit drin. Also das ist also da sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Warum Upa jetzt an dem Tag komplett neben sich gestanden hat, das ist keine Ahnung, das werden die sicherlich analysieren. Es war auf jeden Fall auffällig und das hat natürlich teilweise den Unterschied gemacht.
Ne? Ich habe gerade eben mal spaßeshalber, wie gesagt, ich habe es ja nicht gesehen oder nicht sehen können gestern, wenn mal was Historisches passiert, muss man arbeiten.
Ist klar.
Also ich mach mir mal hier die statistischen Werte auf und das sagt auch wieder ein bisschen was über statistische Werte aus. Gladbach gegen Bayern. Torschüsse 13 zu 15. Gespielte Pässe 321 zu 518. Passquote Gladbach nur 74%, Bayern 83%. Ballbesitz Gladbach 38%, Bayern 62%. Zweikampfquote 50-50 genau, 50-50. Ecken Gladbach 2, Bayern 9. Wie war der Endstand? Können wir diese ganzen Daten auch vielleicht langsam mal vergessen? Kann ich diese 120 Seiten, die ich mir jeden Spieltag vorher angucke, einfach mal weglassen?
Ich glaube ja. Naja gut, ich meine, es ist natürlich so, dass du, wenn du nach, was ist das hier, 2 Minuten 1-0, 15 Minuten 2-0 und 21 Minuten 3-0 führst, dann ist jetzt die Motivation, den Ball laufen zu lassen, viel Ballbesitz zu haben, den Gegner hinten einzuschnüren, ein bisschen reduziert. Und beim Gegner Bayern München, die sowieso schon immer den meisten Ballbesitz haben, ist natürlich die Notwendigkeit, jetzt müssen wir mal irgendwas machen. Aber wie gesagt, Ballbesitz ist noch lange keine Qualität. Das wissen wir mittlerweile. Man kann Ballbesitz haben bis zum Abwinken. Wenn das nicht gefährlich wird, dann ist das Makulatur. Ne? Das weißt du selbst. Der Ball läuft hin und her und vor und zurück. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich konnte das Spiel jetzt nicht und ich habe es mir dann auch nicht ganz angeguckt. Als dann schon 3-4-0 stand, dann gehst du ja nicht aufs Einzelspiel, um jetzt das Spiel noch weiter zu gucken, sondern da waren so viele interessante Geschichten. Ja, aber das ist eben so. Aber für mich ist das Entscheidende, bei dem ersten Tor, der Kone, er kämpft den Ball, spielt ihn also gegen Davies und spielt ihn zu Embolo, der im Strafraum sich gegen Upamecano durchsetzt und dann legt nicht ab, sondern Kone setzt nach und haut ihn rein. Beim zweiten Tor ist genau das Gleiche. Ne, also Scully liegt zu Embolo und der ist unbedrängt und spielt einen Steilpass auf Hofmann. Der spielt das Ding schön in den Rückraum, auf Benzebaini, der nachrückt, steht 2-0. Und beim dritten Tor ist es Embolo selber, der gefoult wird. Ich habe gestern gesagt, spontan, für mich kein Elfer.
Ich habe mich gerade eben auch gewundert, als ich mir die Wiederholung gerade eben
angeguckt habe. Von der Wahrnehmung des Schiris her, der kann ja gar nichts anders machen.
Hörst du mich eigentlich?
Was denn?
Hörst du mich eigentlich?
Ich höre dich immer nur, wenn ich nicht rede.
Ach so, verstehe.
Ist ja auch richtig.
Dann hörst du
ist ja auch richtig.
Dann hörst du mich eigentlich so gut wie gar nicht, weil du redest ja die ganze Zeit. Also da habe ich gestern Abend natürlich dir auch wieder vertraut, als du mir erzählst, irgendwie das war kein Elfmeter, gucke ich mir das gerade eben an, der knallt den halb hoch die Hüfte weg.
Ja, ist ja, klar, gut, kein Elfmeter. Aber es ist jetzt nicht, also er tritt ihm in die Hüfte. Aber der Fall von Embolo war jetzt, der Tritt war nicht ausschlaggebend für den Fall, weil Embolo sich in den Ball reinschmeißt, schon so reinhechtet und dann, ich muss ja auch nicht, in dem Moment, wenn ich jemanden gegen die Hüfte trete, muss der jetzt nicht unbedingt umfallen. Ich kann ja nicht sagen, pass auf, ich tritt dir gegen die Hüfte, dann fällt man ja in der Regel auch nicht um, aber er war jetzt schon am Fallen. Also deswegen habe ich gestern gesagt, das ist für mich kein Elfer, aber du kannst ja nicht jemanden gegen die Hüfte treten und nicht den Ball treffen, das ist ja irgendwie unglücklich.
So, also,
und die anderen beiden Tore macht er selber. Also das ist der Spieler des Spiels gewesen und leider Gottes war Upamecano sein Gegenspieler oft. Also
Thomas Müller sprach von einem kollektiven Versagen. Nehmen wir mal, das war glaube ich sein Zitat, Manuel Neuer raus. Und es wird natürlich auch in den nächsten Tagen mit Sicherheit nochmal das Thema gespielt, Nagelsmann zu Hause in Isolation, der ist wahrscheinlich schön durchgedreht da. Bis jetzt hieß es ja mal alles gar kein Problem, der Dino Toppmöller macht das super. Wie siehst denn du das so, wenn der Cheftrainer nicht da ist? Warst du eigentlich mal nicht da? Du hast doch bestimmt kein einziges Spiel verpasst in deiner Karriere, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das stimmt nicht.
Stimmt nicht? Das
kommt schon mal vor, dass man mit Grippe zu Hause liegt und da nicht auf der Bank sitzen kann.
Hast du oder hast du nicht?
Also sag mal, so ein Spiel, wie viel ist das, das dritte Spiel oder das zweite Spiel?
Das dritte, glaube ich. Ne? Bundesliga, Champions League, da haben sie ja auch ziemlich aufgezogen bei Benfica und dann, dann bumm.
Ja gut, also das ist natürlich auf Sicht, ist das natürlich schon eine andere Situation. Das kann man jetzt nicht dem Dino in die Schuhe schieben, das ist klar. Aber es ist natürlich schon eine andere Situation, ob da ein gestandener Trainer steht, der das schon seit Jahren macht, auch wenn er noch sehr jung ist. Und die Leistungen in dieser Saison sprechen ja für sich und auch für Julian, für seine Präsenz dort vor der Mannschaft. Das ist jetzt eine Hochrechnung, will ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, auf ewige Zeit, das kann schon mal, das kann man jetzt nicht dem Dino in die Schuhe schieben, aber es kann schon mal sein, dass der eine oder andere Spieler unbewusst so ein bisschen die Konzentration sinken lässt. Aber wie gesagt, ich habe auch Verständnis dafür, weil du kannst nicht auf diesem Niveau eigentlich nicht immer 1000% bringen. Aber das haben wir schon oft gesagt und die haben es doch gemacht. Sie haben diese Konzentration die letzten zwei Jahre immer, fast immer oben gehabt. Ganz selten, dass sie mal nicht da waren. Aber da ist jetzt alles zusammengekommen. Ne? Wahrscheinlich, weil Julia nicht dabei war, wahrscheinlich, weil sie vorher alles gewonnen haben, wahrscheinlich, weil Gladbach vorher nicht alles gewonnen hat. Und vielleicht, ja gut, du hast gesagt, sie haben vorher rotiert, ne? Aber gerade in so einem Spiel, ja, ist das vielleicht so eine, keine Ahnung, dass du da Spieler auf dem Platz lässt. Das hätte man eigentlich antizipieren können, dass da der Baum brennt. 50.000 Leute im Stadion. Ich weiß gar nicht, ob es 50 waren. Das sah sehr voll aus. Kann ich jetzt gar nicht sagen.
Wie viel nun genau da waren, spielt jetzt nicht die ganz große Rolle. Aber das Entscheidende ist ja, natürlich können die Bayern auch mal wieder ein Spiel verlieren. Das, was natürlich herausragt, ist das Ergebnis. Das wird ja, ich will mal nicht sagen weltweit, aber jeder, der sich auf dem Planeten für Fußball interessiert und irgendwo in seiner Zeitung oder auf seiner Seite, die er im Netz besucht, das Ergebnis. Ich denke, was war jetzt da denn los? Ja, kann sich ja kein Mensch erklären.
Also ich glaube, dass dort alles zusammengekommen ist. Vielleicht wäre es eine bessere Idee gewesen, auch mal ein bisschen zu rotieren, weil es war abzusehen, dass Gladbach dort alles in die Waagschale wirft. Auch finanziell ist es für Gladbach unheimlich wichtig, im Pokal weiterzukommen. Sie leiden, haben auch darunter gelitten oder leiden wir alle darunter. Im Grunde genommen unter dieser Corona-Zeit, unter den Einnahmerückgängen und sind in Europa nicht dabei. Das heißt, so eine Einnahme im DFB-Pokal ist für sie natürlich etwas, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dann kommt noch etwas dazu, das haben wir eben, habe ich eben noch vergessen. Gladbach-Bayern ist eine Paarung, die öfters schon zugunsten von Mönchengladbach ausgegangen ist.
Kann man so sagen. Kann man so sagen.
Und das so. Nicht nur in Gladbach, sondern auch in München. Also ist das ist auch so eine psychologische Komponente. Ne? Auch wenn du sagst, das sind ganz andere Mannschaften gewesen. Aber ich habe das selber erlebt, dass wir haben zu Hause auch hoch verloren gegen Bayern, aber wir haben auch schon mal 4-2 gewonnen. Und aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, hat Gladbach immer, fast immer oder oft gut ausgesehen gegen die Bayern. Das kommt alles dazu und dann hast du das im Hinterkopf. Also da ist alles zusammengekommen.
Also großartige Pokalrunde an diesem Dienstag und Mittwoch. Am Sonntag wird das Achtelfinale ausgelost. Und sowohl der Hamburger SV als auch der FC St. Pauli sind noch drin. Die Bayern können mal wieder nicht den Pokal holen, haben also die Pokalkrise nach dem Aus von Kiel. Jetzt das schmachvolle Aus von Gladbach. So, jetzt müssen wir mal ernst werden. Ne? Kimmich kommen wir ja nicht dran vorbei. Da kommen wir nicht dran vorbei, Ewald. Also ich habe ja, ehrlich gesagt, fast die Kaffeetasse aus der Hand fallen lassen, als ich das dann gelesen habe.
Ja, ich habe auch,
das war aber
ich auch nicht so ganz verstanden, weil ich habe so gedacht, wir haben ja die Corona-Zeit auch fußballerisch deswegen überstanden, weil wir da eine Blase gebildet haben und weil wir von Anfang an immer von Impfen gesprochen haben. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass eigentlich alle Spieler der ersten und zweiten Liga, keine Ahnung, überhaupt alle Spieler, die dort auf dem Platz sind, dass die geimpft sind. Klar kann man sagen, ich lasse mich alle 2-3 Tage testen, aber es tut mir leid, wenn ich kann mich heute testen und kann mich morgen anstecken und dann stehe ich auf dem Platz allen anderen Leuten gegenüber und Kimmich ist ja nun nicht nur ein Weltklasse-Fußballer, sondern er spielt auch in einer Position, wo du sehr eng am Gegner dran bist, um nicht zu sagen, als Sechser, auch wenn ich bei Bayern München spiele, muss mein Gegenspieler auch schon mal den fauligen Atem von mir hinten im Rücken spüren. Also ich war total überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wo das Thema herkam.
Es ging ja los.
Was denn?
Ich meine, es ging ja damals los mit einer Kampagne, mit einer wirklich hervorragenden Aktion, die er zusammen mit Leon Goretzka ja gestartet hat. Ne? Mhm. Also ich meine, da kommst du ja nicht dann gefühlt, ich weiß gar nicht, wann das genau war, da kommst du jetzt ein halbes Jahr später nicht drauf, dass rauskommt, dass er, der so eine Anti-Corona-Kampagne sozusagen auch finanziell fördert, sich nicht impfen lässt.
Also, naja, was heißt Anti-Corona? Also was er gemacht hat, glaube ich, das hat er auch in dem Interview mit Patrick Wassertz hier am Samstag oder wann war es?
Samstag, oder? Ja. Ja, Anti-Corona ist Quatsch, aber er hat natürlich schon sich ja deutlich positioniert, wollte auch mithelfen und natürlich geht man dann davon aus, dass er dann auch alles dafür tut, dass wir klarkommen hier, ne? Oder?
Ja, klar. Ja, es ging ja darum, in dieser Initiative eben auch die Menschen zu unterstützen, die durch Corona wirtschaftlichen Schaden erleiden. Ich hatte das so genau mir auch nicht angeschaut. Aber ich war auch total überrascht, muss ich sagen. Und eigentlich ist es schade, weil ich finde die Reaktion jetzt im Nachhinein gut, auch von Kahn und von anderen. Auch Seehofer hat sich ganz klar positioniert. Kahn und Seehofer haben beide unisono mehr oder weniger sinngemäß gesagt, du bist als Profifußballer Vorbild, du musst auch vorleben. Und es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Dieses Argument von ihm, was ja jetzt auch von entsprechenden Virologen, von Experten, also komplett widerlegt worden ist. Wie willst du Langzeitstudien haben? Ich meine,
es ist schwierig.
Die größte Langzeitstudie ist, man könnte ja auch mal fragen, was ist denn mit dem, was du täglich isst? Oder was ist, du kannst ja 1000 Sachen in Frage stellen, darüber redet dann aber keiner. Und bei Corona, ich meine, da fängt man dann an zu sagen, naja, gut, es gibt keine Langzeitstudien, es gibt aber auch, ist auch völlig klar, dass Nebenwirkungen sofort auftreten. Und nicht in 5 Jahren. Klar kann man jetzt sagen, dann warten wir mal 10 Jahre, ob vielleicht durch irgendeine Impfung 10 Jahre später das nicht sofort in den Nebenwirkungen, sondern in 10 Jahren oder in 5 Jahren auftritt, ja, dann brauchst du gar nichts mehr machen letzten Endes. Ne? Es ist völlig klar, dass zu 90% du selber in deinem Verlauf geschützt bist, dass du das auch in der gleichzeitig nicht in der Menge weitergeben kannst an andere. Es ist einfach so. Und darauf müssen wir uns nicht nur verlassen, sondern das ist auch ein Akt der Solidarität aus meiner Sicht. Und ich habe das schon mal gesagt, wir sind so emotionalisiert bei diesem Thema Corona. Das hätte ich mir beim Thema Klimawandel gewünscht. Ne? Da geht es um die Existenzgrundlage der ganzen Menschheit. Und da sind wir dann plötzlich nicht bereit. Da reden wir darüber, haben wir das Geld, können wir das alles finanzieren, was da nötig ist? Während bei Corona, da geht es auch um Menschenleben, aber da geht es nicht um die Existenzgrundlage der gesamten Menschheit. Da geben wir Milliarden und Abermilliarden aus. Bei anderen Dingen fangen wir dann an zu diskutieren. Also ist es sehr schade, und ich hoffe, dass der Joshua, der für mich ein absoluter Führungsspieler ist, auch in der Nationalmannschaft. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Ich habe riesengroßen Respekt vor seinem Auftreten, und er ist mit einer der Garanten für den Erfolg bei Bayern in den letzten Jahren, dass er so ein bisschen die Kurve kriegt und vielleicht da mithilft, dass wir das mit dem Impfen jetzt komplett hinkriegen.
Es wird natürlich ein wahnsinniger Druck jetzt auf ihn aufgebaut, das muss man schon sagen. Ne?
Also ja,
wer sich jetzt alles meldet, dann kommt auch viel Alarm um die Ecke, und nach dem Motto, wenn ich noch Kapitän wäre bei den Bayern, und dann wäre das meine Aufgabe gewesen, das Gespräch zu suchen.
Wer hat sich gemeldet?
Philipp Lahm unter anderem. Also es haben sich ganz viele jetzt gemeldet.
Ja,
mitbekommen.
Stimmt.
Wir alle können diese Entscheidung falsch finden, aber wir leben halt immer noch in der Bundesrepublik Deutschland. Was wollen wir jetzt machen?
Ja.
Also was wollen wir machen? Wir können nicht schlecht zwingen.
Nö, das stimmt. Das ist,
und was macht das mit ihm? Also das ist ja nun auch die spannende Frage. Ne? Kann der das, ich meine, der wirkt ja sehr, sehr stabil, muss man sagen, und sehr, sehr selbstbewusst. Das zeigt ja nicht nur auf dem Platz, aber ich glaube, das ist jetzt eine Situation, die kann keiner so genau vorhersehen.
Nein, das ist richtig. Vielleicht ist das auch noch ein Punkt gewesen, der dazugekommen ist. Denn das ist ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wann war das Spiel?
Na, was jetzt? Hoffenheim.
Ja,
Samstag. Samstag 15:30 Uhr.
So. Und diese Diskussion, die läuft jetzt ja auch schon 3-4 Tage. Jetzt kann man immer sagen, naja, das beeinflusst uns nicht, aber es könnte sein, dass das auch einen kleinen Einfluss
auf Hernandez, du hast die Hernandez-Sache immer noch, ne? Die,
genau,
die
so.
Ja, jetzt
das kommt auch
zum
dazu,
Glück ist der für nicht, ihn positiv gelaufen ist, ja.
Der ist sogar darüber geflogen, ne? Der musste sich ja präsentieren, ne? Mhm. Hernandez fliegt da hinten rüber und Kimmich hat 3 Tage die Diskussion am Laufen, und innerhalb des Vereines wird darüber sicherlich auch diskutiert worden.
100%.
Und in München auch, das sehe ich ja jetzt an den ganzen Zitaten, die werden ja nicht erst gestern sich gemeldet haben, sondern das heißt, das sind alles Dinge, die jetzt nicht gerade förderlich sind, um so ein Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach vorzubereiten. Und dann hat Upamecano noch Geburtstag, also da ist schon so einiges zusammengekommen.
Schöne Party am Dienstagabend.
Nein, das will ich ihm jetzt beileibe nicht unterstellen. Aber es war, ich habe ihn so, er hat ab und zu schon mal gewackelt. War das nicht sogar im ersten Spiel in Gladbach?
Ja.
Vielleicht hat er das auch, da kommen wir schon wieder, der nächste Punkt. Das war dann nicht der erste Spieltag in Mönchengladbach, wo er, da hat er eigentlich 2 Elfmeter verursacht, die nur deswegen nicht gegeben wurden, weil der Schiedsrichter Tomaten auf den Augen hatte.
Hallo, bist du verrückt oder was? Das kriegen wir juristische Probleme.
Jetzt, das nehme ich jetzt zurück, aber es waren wirklich, also diese beiden, also du hättest eher 2x Elfmeter geben können, wenn nicht sogar müssen, als gar nicht. Also es war, das war schon, vielleicht hat er das auch im Hinterkopf gehabt. Ich bin wieder in Gladbach, ich bin im Stadion, keine Ahnung. Also wenn wir jetzt weiter forschen, in die Tiefe gehen,
wir kommen noch dahinter. Und dann habe ich noch einen Punkt, der vielleicht auch dafür spricht. Also neben den Eingewechselten waren auf der Bayernbank halt unter anderem dann nur noch, klar, Musiala, Sabitzer, die sind nicht gekommen, aber halt auch Richards und Saar. Und dann sind wir auch wieder bei der berühmten Kaderbreite der Bayern, glaube ich. Als letzter kleiner Punkt. Vielleicht auch ein Thema.
Okay, dann müssen wir noch mal gucken. Moment, Süle kommt rein, Coman kommt rein, Tolisso kommt rein, Stanisic, was willst du denn? Wer soll denn jetzt noch? Was?
Ja.
Also Süle,
aber du redest ja von Rotation. Das heißt ja, du hättest fünfmal neu. Stanisic
ist für mich ein riesengroßes Talent, der seinen Weg machen wird. Ja. Dann haben wir noch Musiala, Nationalspieler, Sabitzer, Nationalspieler, Richards und Saar. Worauf willst du jetzt hinaus? Ich verstehe dich jetzt nicht. Da sind doch genug Leute. Nicht.
Ja, du hast ja recht, aber nichtsdestotrotz könnte man auf Top-Niveau sagen, deine Rotation angesprochen, wenn er jetzt 6 rausnimmt und 6 andere reinbringt, dann hat er nicht so eine Mannschaft jetzt rein von den Namen da stehen, wie er sie jetzt da stehen hatte. Mhm. Stichwort absolut beste 11 hingestellt, aber aus Gründen, die wir versucht haben herauszuarbeiten, ist das passiert, was passiert ist. So. Wir haben noch ein paar Themen auf dem Zettel. Es muss jetzt mal weitergehen hier. Also, ja, okay. was ist mit Barcelona? Haben die schon angerufen?
Ja, ich meine, wenn die was verstehen würden von der ganzen Materie, dann hätten sie mich vor Coman schon angerufen. Naja, Ronald, ich habe ein paar Spiele gesehen. Es ist sicherlich auch für ihn eine schwierigere Situation, weil das ist ein Verein, der im Umbruch ist, hat immer wieder Theater und Stress gegeben. Messi ist weg. Das darf man auch nicht vergessen, aber er war nicht letztes Jahr auch schon da, ne? Er war ja letztes Jahr auch schon da und da waren auch ein paar Sachen dabei. Ja, also ich habe einige Spiele gesehen, wo ich so gedacht habe, es passt nicht so richtig. Aber wie gesagt, das ist auch wieder nur ein Unken aus der Entfernung. Ist schwer zu sagen, aber das war jetzt für mich keine Überraschung mehr, weil einfach zu viele Dinge in den letzten Monaten passiert sind.
Also es waren jetzt nicht die Tage der niederländischen Cheftrainer, könnte man meinen. Ne? War da nicht noch irgendwas?
Ach, jetzt sind wir ja schon wieder genau.
Es ist wieder soweit. Es ist Oktober, die Blätter fallen und die Trainer müssen gehen.
Ja, genau. Wie mein alter Präsident bei Panionios in Athen gesagt hat, die Oktoberparade in Athen.
Da ist sie wieder.
Da ist sie wieder. Wenn du die überstanden hast, dann bleibst du bis zum Ende der Saison. Aber bis dahin warten wir mal ab, hat er mir vorher schon gesagt. Dann habe ich mich total konzentriert, dass wir die ersten Spiele gewinnen, damit ich Ende Oktober noch auf der Bank sitze. Ja, also
Was sollen wir sagen?
Was hast du denn noch für Themen?
Also, ja, was willst, ist das jetzt dein Comment oder wie? Also ich wie meine, das ist das jetzt dein Kommentar? Also das ist ja wohl schon ein bisschen kurios gewesen, oder, der Zeitpunkt?
Welcher Zeitpunkt?
Ja, jetzt irgendwie Van Bommel zu entlassen.
Ach so, Wolfsburg. Ja, also keine Ahnung.
Ich weiß, du willst was sagen, aber du traust dich nicht.
Nein, was heißt, ich traue mich nicht. Also ich will es jetzt mal so sagen, ich kenne Jörg seit langen Jahren und er hat sich als Sportdirektor in einer ganzen Reihe von Clubs hat er richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Und hat, wenn ich nur an Hannover denke, an die Zeit, wo die dann auch im UEFA-Pokal gelandet sind, oder wie hieß das damals noch? Keine Ahnung.
Da hieß es noch
UEFA-Cup. Aber er hat auch immer auch irgendwie Stress mit den Trainern gehabt. Das zieht sich irgendwie so durch die ganzen Jahre.
Naja, mit Stöger lief es nun lange auch sehr gut in Köln zum Beispiel, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, gut.
Aber es liegt auf der Hand, dass da vielleicht das
ist, keine Ahnung. Also selbst jetzt in Wolfsburg. Ne? Also Bruno macht einen Top-Job und verlängert dann selber nicht, wenn ich das richtig sehe, oder?
Oder so wurde es jedenfalls am Ende verkauft. Aber ich glaube, das wäre auch so nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit gekommen.
So, Glasner hat sehr, sehr erfolgreich gearbeitet, bringt die Mannschaft in die Champions League und hätte jetzt auch nicht unbedingt gehen müssen, richtig? Er hat einen laufenden Vertrag, oder? So, geht aber nach Frankfurt.
Tja.
So, Van Bommel. Ja, also ich sag mal, nach wovon reden wir? Von 9 Spielen? Sehe ich das richtig?
Vor allen Dingen von einem sensationellen Start.
Genau.
Von und einem mit überragenden Start. Einer Serie, die halt komplett in die andere Richtung ging.
Naja gut, aber ich meine, nach 9 Spielen, ich habe solche Dinge auch schon erlebt in meiner Karriere und dann reibst du dir die Augen und denkst, Moment mal, 13 Punkte, Wolfsburg. Wenn man sich die Termine anschaut.
4 Punkte hinter der Champions League, wenn man es so sagen will, momentan.
So, du scheidest natürlich, das ist schon mal immer schlecht im DFB-Pokal, sie kommen zwar weiter, aber es gibt einen Wechselfehler, da geht es schon mal los. Das ist schon mal ein scheiß Einstieg in so eine Saison als neuer Trainer. Wobei ich ihm das nicht alleine anhängen möchte. Da sitzen genug Leute rum, die das wissen müssen und die ihn hätten briefen können. Aber es ist halt ein unglücklicher Einstieg. Dann gewinnst du, naja, vielleicht hat das ein bisschen den Blick verfälscht, ich weiß es nicht, aber du gewinnst gegen Bochum, Aufsteiger, die müssen sich erstmal zurechtdrücken. In Hertha 2-1 und Hertha hat so in dem Moment den Möbelwagen nicht getroffen und die standen komplett neben sich irgendwo. Dann gewinnst du 1-0 gegen Leipzig. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das jetzt sehr verdient war. Kann sein, dass das eine jetzt muss ich mal gerade nachschauen. Ich will auf etwas hinaus. Und zwar auf die Verletzung eines ganz, ganz
Schlager.
Schlager. Sauber Schlager, genau. Ich wollte gerade gucken hier. 29. August, ja, Aufstellung von Wolfsburg ist Arnold Schlager. Ne, das sind die beiden, die du nicht unbedingt im defensiven Mittelfeld auf dem Fußballfeld treffen möchtest. Arnold, Maximilian haben wir ja schon ein tolles Gespräch geführt. Für mich ein überragender Junge, Führungsspieler und alles, aber in Tateinheit mit Xaver Schlager ist es ganz nicht so ganz einfach, da in irgendeiner Form sich durchzulavieren. Gegen Leipzig hat er noch gespielt. So, dann gewinnen sie am 11. September in Greuther Fürth, was jetzt auch nicht unbedingt eine Riesensensation ist. Und da ist er aber schon nicht mehr dabei. So, aber sie haben halt den Start, da war er schon weg. Also wir reden jetzt wirklich von ein paar Spielen, wo er da war. Sie haben aber auch nicht unbedingt gegen die, bis auf Leipzig, gegen die Creme de la Creme gespielt.
Ja.
So, also dann geht das los.
Ich muss dich einmal kurz,
in Hoffenheim verloren.
Ewald, hallo, sorry, ich muss dir einmal ganz kurz in die Parade fahren, aus Gründen, bitte. Denn uns läuft die Zeit weg. Wir wollen ja hier noch gleich ein paar Fragen beantworten von unseren 4 Millionen Hörern. Kurz abkürzend möchte ich noch sagen, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass Van Bommel vielleicht nicht die absolute Wunschlösung von Jörg Schmadtke war. Weil in dieser Situation, in der sie jetzt sind, gibt es ja eigentlich noch keinen so richtigen Grund. Ja? Du kannst eigentlich alles noch reparieren bis auf den DFB-Pokal. Es gibt so gerüchteweise, ein paar sprechen, dass es vielleicht eher die Idee von Marcel Schäfer gewesen sein könnte und dass das Schmadtke sich da hat auch überzeugen lassen. Und da war dann wohl doch jetzt in den letzten Wochen relativ schnell nicht überzeugt. So schnell, wie das jetzt mit Kofeld auch gegangen ist, war das ja wohl vorbereitet, ne?
Ja, schwer zu sagen. Aber ich meine, es ist natürlich so, ich habe es ja gesagt, dieser Start, wie gesagt, gegen Bochum, in Hertha und in Greuther Fürth, ne, mit einem Heimsieg gegen Leipzig, da standen sie oben. Ne, da war dann dieses Pokal aus schnell vergessen, das waren 4 Siege, dann hast du plötzlich 12 Punkte und du denkst, okay, Wolfsburg marschiert. So, und dann kommt die Champions League dazu. Da haben sie dann eben unentschieden nur gespielt, auswärts zu Hause und verlieren in Salzburg, was ja sicherlich nicht ganz so positiv ist. Und verlieren dann halt auch in der Bundesliga. In Hoffenheim verlieren sie zu Hause gegen Mönchengladbach, in Union und zu Hause gegen Freiburg. Das ist schon mal eine andere Situation, als wir sie bei Bruno hatten und bei Glasner. Das sind ja auch Engagements, die länger gingen. Also ich tue mich da jetzt schwer, etwas zu sagen. Es ist, wenn du jetzt rein die Serie siehst, 8 Spiele nicht gewonnen und dabei 4-mal in der Bundesliga verloren, in der Champions League einmal, zweimal, dreimal, viermal. An die HSV haben sie gewonnen, Testspiel am 6. Oktober, 4-1. Okay, also einmal, zweimal, dreimal, viermal. Viermal hintereinander verloren, inklusive dieser Champions League-Geschichte. Und davor auch noch ein Bundesligaspiel verloren. Also 5 Spiele verloren in den letzten 6 Spielen, wenn man es so will, und davon 4-mal Bundesliga. Ne? Also man kann es irgendwo nachvollziehen, es ist trotzdem überraschend nach 9 Spieltagen. Ohne die Champions League wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen.
So, jetzt tatarata, Fragen und Antworten. So, ich gucke ein bisschen mit auf die Uhr, ne, dass es hier nicht komplett ausartet. Ich finde, du hast pro Antwort maximal 1 Minute Zeit, wenn überhaupt. Ja, sonst kommen wir hier nicht voran. Wir haben nämlich also 1 Million Fragen gekriegt. Ich versuche mal ein paar herausragende herauszufiltern und fange an mit der Frage von Henning.hw4. Ewald, bei welcher Trainerstation hattest du zu Beginn die meisten Zweifel, ob es erfolgreich sein wird?
Sehr schön. Bei welcher Trainerstation hatte ich von Anfang an Zweifel, ob es erfolgreich sein wird. Also eigentlich
nie.
Eigentlich habe ich nie, man zweifelt ja nicht. Du gehst ja nicht in einen Trainerjob hinein und denkst, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Ich hätte mir das ein oder andere erspart, wenn ich mir vorher mal Gedanken gemacht hätte. Also ich bin immer so positiv und optimistisch gewesen. Wenn ich jetzt Griechenland sehe, 2010 habe ich den Job bei 1860 München nach Rücksprache mit dem damaligen Geschäftsführer Manfred Stoffers und dem damaligen Sportdirektor Miki Stevic hingeschmissen, weil die immer am Meckern waren, wir haben zu wenig Geld, wir müssen Spieler verkaufen. Da habe ich gesagt, so, wenn ich jetzt ein Angebot bekomme, ja, was sollen wir machen? So, dann bekomme ich ein Angebot von Olympiakos Piräus, habe mich aber nicht entsprechend informiert, dass die komplett daneben liegen, dass sie die halbe Mannschaft schon weg haben und vor allen Dingen, dass der aktuelle Besitzer, den ich seit langen Jahren kannte, Kokalis, dabei war, den Club zu verkaufen. So, dann, wenn ich mich da informiert hätte, dann wäre ich da gar nicht erst hingegangen. Als ich dann da aufschlug, da habe ich gemerkt, aha, könnte schwierig werden. Ich habe dann zwar in 4 Wochen eine Mannschaft aufgebaut, habe denen eine richtige Mannschaft hingestellt, mit der sie dann auch später klar Meister geworden sind. Aber ich habe von Anfang an gemerkt, nach ein paar Tagen tauchte ein neuer Besitzer auf. Der hat dann den Abter abgelehnt als Co-Trainer. Da hätte ich schon gehen müssen. Da hat Abter gesagt, nein, du bleibst. Und Abter hatte seinen Vertrag bei München bei 1860 auch aufgelöst. Also das war eine der schlimmsten Situationen. Auch später AEK Athen. Ich fand diesen Club klasse. Auch da bin ich reingesprungen in eine Situation, die super, super schwer war. Im Nachhinein habe ich sehr viel gelernt dabei, aber man hätte vorher sich überlegen können, ob das jetzt eine gute Entscheidung ist. Ich habe da nicht immer so gute Entscheidungen getroffen. Aber vorher zu wissen, dann gehe ich ja gar nicht erst hin. Wenn ich es vorher weiß, dann gehe ich da gar nicht erst hin.
So, Stichwort Ausland. Auch da, Dank an Flo, der hat mich nochmal an diese sensationellen Bilder erinnert, die über dich oder die es von dir im Internet gibt. Die werden wir, glaube ich, Social Media mäßig ein bisschen verarbeiten. Ich sage nur Stichwort Sonnenbrille und Mütze. Du weißt, was ich meine. Und daraufhin zieht auch die Frage ab von Luca-B5822. Lieber Ewald, wie war denn deine Zeit als Trainer in Rumänien?
Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Also ich habe oft Entscheidungen getroffen aufgrund von menschlicher Sympathie. Wenn ich jemanden treffe, also ich habe manchmal nicht auf den Club geachtet, aber ich habe mich dann überzeugen lassen von den Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Und ich bin dort angesprochen worden in Galați von Narcis Raducan, ein ehemaliger Nationalspieler Rumäniens, der sehr erfolgreich war, sowohl bei Steaua als auch bei, sag mal, so einem anderen Club, den es nicht mehr gibt. Die waren auch schon mal in der Champions League. Der ist mit Steaua Meister geworden, mit diesem anderen Club Meister geworden und sogar mit ob er schon da war bei Galați, die sind ja auch mal vorher Meister gewesen. Und ein super, mit dem ich bis heute befreundet bin, ein super netter, kompetenter und höchst sympathischer Mann. Ich muss ehrlich sagen, die Bedingungen waren armselig, aber es wurde immer, wir haben intensiv gearbeitet, wir haben immer besser gearbeitet, wir haben ein Trainerteam mitgebracht. Ich habe das Land kennengelernt, ein überragendes Land. Das ist ein Wahnsinn, was für wahnsinnige Landschaften es da gibt, wie viele urtümliche und ursprüngliche Gegenden und alte Städte aus dem Mittelalter es noch gibt. Und vor allen Dingen die Menschen sehr lebensfroh ja, also ich war sehr, sehr positiv überrascht, meine ganze Familie letzten Endes, und das war einfach eine tolle Erfahrung. Und am Ende des Tages haben wir dann den Klassenerhalt geschafft, obwohl wir lange, lange bis 3-4 Spieltage vor Schluss immer noch auf dem Abstiegsplatz standen, aber wir haben jedes Spiel dominiert. Wir haben halt nur die Tore nicht gemacht. In den letzten 4-5 Spielen haben wir dann jedes Spiel gewonnen und sind dann klar noch unten rausgekommen, wenn du dann plötzlich 12-13 Punkte holst am Ende. Und das war die Situation, wo wir im Heimspiel, keine Ahnung gegen wen, haben wir dann gewonnen, und dann war der Klassenerhalt für uns sicher, vor dem letzten Spiel schon. Und dann hat mir mein italienischer Innenverteidiger seine blaue Kappe auf den Kopf gesetzt, und ich habe ihm seine Sonnenbrille weggenommen, und so bin ich dann zur Pressekonferenz gegangen. Das war aber in der Kabine vorher besprochen. Das war echt witzig und lustig, und deswegen findest du das im Internet.
Naja gut, ihr könnt das, ich glaube, ich später mal angucken, was wir damit genau meinen. So, ich bin echt überrascht gewesen, also was da alles gekommen ist. Hier ist was von einem Menschen, ganz komischer Name, Patrick Ittrich. Will wissen.
Das ist bestimmt ein Synonym.
Warum habt ihr nach so viel Input immer noch keine Ahnung?
Ja, wir sehen, dass ich würde Patrick wünschen, dass er ein bisschen mehr in der realen Welt unterwegs ist und nicht so sehr nur im Internet. Und aber Patrick darf alles sagen. Ich liebe Patrick, ich liebe seine humorvolle, selbstkritische Art, und dass er auch schon mal über Menschen herzieht. Dafür habe ich vollstes Verständnis, weil ich mich auch schon mal dazu hinreißen lasse, den einen oder anderen lustigen Spruch zu machen. Könnte natürlich sein, dass er es ernst meint.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt Bruno Schonermark dazu: Warum sind die Gespräche mit Ittrich eigentlich immer so interessant? Und ich möchte darauf antworten, weil der genauso behämmert ist wie wir, oder?
Genau so. Vielleicht ein bisschen mehr, finde ich.
Noch behämmerter, oder was?
Ja.
Ehrlich jetzt? So, dann habe ich hier irgendwo auch noch eine ganz, ganz schöne Frage. Wo war das denn noch? Ach so. Von Alexander Peiler: Wer war Ihr härtester Gegenspieler?
Ich glaube, gefühlt war das Walter Vorsatz von Schwarz-Weiß Ende in der Bezirksliga Ostwestfalen. Hier VfB Schloss Holte. Ich war Spieler bei VfB Schloss Holte. Und Schwarz-Weiß Sende, das ist ein Ortsteil gewesen. Und wie man ja weiß, sind die Ortsduelle, selbst wenn es im gleichen Dorf ist, immer die schlimmsten gewesen. Das war gefühlt 2 Kilometer von mir weg. Und Walter Vorsatz, ich glaube, dass ich das richtig in Erinnerung habe, der hat nach mir getreten wie ein Kesselflicker. Und das war so ein gutes Training, so ein Überlebenstraining, um mich dann später in der zweiten Bundesliga in den 70er Jahren bis Mitte, Anfang der 80er Jahre durchzulavieren, um irgendwie zurechtzukommen.
Aber hat dich nicht wirklich verletzt, zumindest wie andere?
Naja, also es ist ja so, es ist ja auch schwer, wenn man nicht direkt in mich hineinfliegt, mich dann auch zu treffen. Ne? Es gibt ja viele Spieler, denen ich mich nach unserer Karriere vorgestellt habe. Ne?
Hallo.
Da ist, hallo, ich bin's. Du kennst mich nicht, weil du mich immer nur von hinten gesehen hast. Ist ein uralter Scheißspruch. Ich nehme es zurück. Es ist Blödsinn.
Alles klar.
Nein,
so, also, pass auf. Es geht weiter. Dennis firmiert, glaube ich, unter sending.signals eine Topfrage an Ewald. Warum hat es 2010, 2011 trotz Dare Nibombe, Galin Ivanov, Eke Uzuma, Dario Vidosic, Sandro Kaiser und Josip Tadic als Wintertransfers für Arminia Bielefeld nicht zum Klassenerhalt in der zweiten Liga gereicht?
Ja, also das war so ein Punkt, wo ich auch eine Entscheidung getroffen habe, dass das erste und einzige Mal, dass ich irgendwo als Trainer abgestiegen bin. Und ich bin, das war das Jahr, wo ich, keine Ahnung, da bin ich, war ich da noch bei Liga Total? Ich weiß nur, dass ich auf der Alm war, weil eben Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld gegen Duisburg oder was? Beides, also Ex-Vereine.
Deine Ex-Clubs.
Von mir. Da war ich eingeladen und habe dann in der Halbzeit wurde ich interviewt. Und plötzlich kommt der Herr Schnitzmeier, den ich noch aus Hannover kannte, nach dem Interview bei mir vorbei und sagt: Hör mal, möchtest du hier nicht Trainer werden? Und zu dem Zeitpunkt hatten die so gut wie keine Punkte. Ich weiß schon gar nicht mehr. Das war also wirklich eine der rein punktemäßig, ähnlich wie bei AEK Athen, eine der schwierigsten Geschichten. Und ich habe mich dann irgendwann drauf eingelassen. Und aber man muss wirklich sagen, das war super schwer. Die haben dort Riesenfehler im Sommer gemacht und es war keine zweitligataugliche Mannschaft, die damals da war. Das muss man einfach sagen. Wir haben es dann aber, glaube ich, gut hingekriegt. Aber wir waren so abgeschlagen Letzter, dass wir die ersten 10, 15 Spieler, die wir alle angesprochen haben, wir waren die Ersten, die angesprochen haben, kein Mensch wollte zu uns kommen. Und die sind dann zu anderen Mannschaften gegangen, die den Klassenerhalt geschafft haben. Damit will ich nicht den Spielern zu nahe treten, die wir dann geholt haben, aber wir haben die meisten Spiele dominiert, aber haben überhaupt keine Tore geschossen. Das waren sehr viel Unentschieden und am Ende des Tages war es nicht mehr aufzuholen. Wenn du keine Spiele gewinnst, da kannst du dominieren, so viel wie du willst. Aber vielleicht hätte ich bleiben sollen, das hat wieder andere Gründe gehabt, interne Gründe, warum ich dann gesagt, wenn ich gesagt hätte, ich will hier bleiben, ich will das wieder aufbauen, vielleicht wäre das eine bessere Idee gewesen seinerzeit. Aber gut, so ist es halt.
So, wir haben noch wirklich sehr, sehr viele Dinge, die wir besprechen könnten, aber ich vertröste all die, die jetzt nicht dran gekommen sind, auf die Zukunft. Wir machen das bald nochmal wieder, denn jetzt denke ich mal, ist es Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, denn wir haben die Stunde mal wieder überschritten.
Das musst du ja weg? So, du musst weg, ne?
Ich muss arbeiten in erster Linie, aber das ist dir eher fremd. Egal.
Also ich möchte noch mal Folgendes loswerden.
Bitte.
Ich freue mich. Ich freue mich über alle, die, ich glaube, Flo hat das bei Instagram gepostet, ne? Mhm. So, und ich habe mich auch bemüht, ein paar gute Fragen zu stellen. Eine Frage war ja, auf die ich nicht antworten wollte, warum wird Bayern München immer deutscher Meister? Da wusste ich noch nicht, dass Bayern München dieses Mal auf keinen Fall Pokalsieger wird.
Ja, da stand auch eine Frage, wie
also ich freue mich über alle, die sich das anschauen, die ein bisschen mitdiskutieren und mitmachen. Aber ich möchte auf eins hinweisen. Es gibt insbesondere bei Instagram, ich weiß nicht, welche sozialen Netzwerke da noch mitmachen, da gibt es so eine Armada von Influencern, und Influencerinnen, vor allen Dingen, glaube ich, die dazu beitragen, dass wir hier, dass es immer schlimmer wird. Für sie persönlich wirtschaftlich nicht, weil die über Werbeeinnahmen Geld kassieren bis zum Abwinken, obwohl sie das aus meiner Sicht nicht ansatzweise verdient haben. Sie pushen einen Textilbereich, der zu 8% zum weltweiten CO2-Ausstoß beiträgt, mehr als der gesamte Auto- und Flugverkehr zusammen, indem sie den Kindern und Jugendlichen jeden Tag irgendeine Scheiße anbieten, als wenn das irgendwie etwas zur Lebensqualität beiträgt, permanent neue Klamotten zu kaufen. Ich finde das abartig, muss ich sagen, und das ist etwas, was mich abstößt und was wir korrigieren müssen. Denn das ist, es gibt immer mehr Unternehmen, die so langsam merken, gerade im Textilbereich, dass wir so nicht weitermachen können. Es gibt es ja in vielen anderen Bereichen auch, aber gerade der Textilbereich ist der schlimmste. Und diese Influencerinnen, ich möchte, dass die von Instagram verschwinden. Ich finde es unerträglich, tut mir leid.
Ewald, das ist eine gute Idee, aber allein da fehlt mir dann doch der Glaube, weil da lebt das ganze Ding auch mit vorne.
Ja, ist ja gut, aber ich darf es aber trotzdem sagen.
Du sollst es sagen und gerade was Textilien betrifft, bist du auch völlig auf dem richtigen Dampfer sozusagen. Das muss man thematisieren, da wird einfach zu viel Mist auch produziert und viel zu viel gekauft und weggeschmissen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Zum Ende werden wir nochmal richtig ernsthaft hier.
Ne? Genau so ist das.
Bevor wir uns wieder in den Sport stürzen.
So, was habe ich? Ich habe hier 100, aber du musst jetzt weg. Also wir haben noch gar nicht über das letzte Bundesliga-Wochenende gesprochen.
Ja, nein, weil wir ja den viel besseren Sport im Pokal gesehen haben. Das muss man doch jetzt mal ehrlicherweise sagen.
Ja, mach ja sein. Also mir sind wieder ein paar Sachen aufgefallen, aber da können wir ein andermal drüber reden.
Eine Minute.
Haben wir schon oft drüber geredet. Zum Beispiel, dass ich nicht verstehe, wie Torhüter bei Elfmetern, das ist mir auch aufgefallen, wenn ein Spieler anläuft, so quasi im Stehmodus, dass er fast nicht mehr weiterläuft, so, weißt du, so im Zuckeltempo angelaufen kommt, dass ein Torwart sich dann irgendwie beherzt in eine Ecke schmeißt und sich ausgucken lässt, das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn jemand so anläuft, ist es unmöglich, den Ball scharf in eine Ecke zu schießen, sondern er wartet darauf, dass der Torwart die erste Bewegung macht. Ich würde mal gerne sehen, was der Spieler macht, wenn der Torwart stehen bleibt.
War das nicht Kittel, der im Pokal auch einen Elfmeter so geschossen hat? Hast du das gesehen?
Ja, ein Torwart ist, ich glaube, der Kolke von Rostock oder irgendeiner ist komplett stehen geblieben, hat gedacht, na mal gucken, was so passiert. Also das kann ich nicht so ganz verstehen. Und es gab auch einige Fouls, die zu Elfmetern geführt haben, wo ich denke, das kann doch nicht sein, dass ich im eigenen 16er dazwischen ramle, der Mukiele springt irgendjemandem auf den Puckel bis zum Abwinken. Der Brunner von Arminia haut jemandem im 16er, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe, die Ohren weg. Ich weiß es nicht. Also es gibt so einige und es ist mir natürlich wieder vom Abwehrverhalten her vieles aufgefallen. Das Schlimmste ist für mich, dass ich immer mehr Tore sehe, wo ein Innenverteidiger die Arbeit verweigert, indem er einen Lauf abbricht mit einem Stürmer. Ich erinnere nur an das Tor von Blum Bochum, wo Touré von Frankfurt auf gleicher Höhe einen Meter neben Blum läuft, der so einen diagonalen Steilweg macht und der Spieler von Bochum, glaube ich, ein Japaner, spielt ihm den rein. Auf einmal bleibt Touré stehen und Blum steht allein vor dem Torwart und hat auch noch Glück, dass er dem Torwart durch die Beine schießt. Davon habe ich eine ganze Reihe von Toren gesehen. Auch gestern wieder, immer und immer wieder sehe ich, dass das ein Abwehrspieler, anstatt einfach nur mitzulaufen, weil er ja da ist, also ich meine, wenn ich 100 Meter weg bin und ich kann den nicht mehr erreichen, aber wenn ich mit jemandem in die Tiefe laufe und dann in letzter Sekunde denke, ach nee, komm, das ist ja auch, also wenn ich jetzt so viel laufe, dann muss ich ja wieder, muss ich meinen Energieverlust durch den Konsum von Lebensmitteln aus der industrialisierten Landwirtschaft zu mir nehmen. Und da ist der CO2-Fußabdruck viel, viel höher, viel zu hoch. Also vergeude ich jetzt keine Energie, um nicht nochmal zur CO2-Verseuchung und zum Klimawandel beizutragen. Vielleicht ist das der Grund, warum manche Abwehrspieler aus Nachhaltigkeitsgründen stehen bleiben.
Das ist doch ein wunderbarer Gedanke noch, Ewald. Also besser kann man doch gar nicht sich Richtung Wochenende bewegen.
Ja? Okay, ich nehme alles
nicht
zurück.
Bewegen.
Ich freue
nicht
mich auf jeden bewegen. Abwehrspieler.
Genau.
Über jeden. Alles klar.
Also halt okay. Den Gedanken, guck nochmal in die Unterlagen. Nächste Woche können wir das ein oder andere nochmal wieder aufarbeiten. Aber ich fand auch so was sehr unterhaltsam heute. Was ein Pokal. Was für eine Pokalrunde. Und ja, mal sehen, ob die Bundesliga am Wochenende ein bisschen mithalten kann. Schöne Woche noch, schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss, tschüss.
Okay, alles Gute, Leute. Ciao, ciao.